D-Radio Wissen 100.
Wahnsinn, was das mit einem macht. Wart ihr schon mal irgendwo, wo der Blick völlig unversperrt in den Nachthimmel gehen kann? Wo kein Smog ist, keine Wolken, keine Lichter einer Großstadt. Irgendwo, was weiß ich, in den Bergen oder am Meer. Und ihr liegt da, über euch dieser Himmel. Riesig, weit und voll. Voller Sterne. Es gibt kaum etwas Beruhigenderes, als in den Himmel zu starren, finde ich. Aber auch kaum etwas Anregenderes. Dieser Blick in den Himmel hat Menschen schon vor Tausenden von Jahren zum Nachdenken gebracht. Über das eigene Sein und über das, was es da oben noch geben könnte. Götter zum Beispiel oder außerirdisches Leben. Schon in der Antike hat man darüber nachgedacht und heute erst recht. Außerirdische, wir sind nicht allein, heißt die 100 heute. Niloufar Elhami ist im Studio, 100 Redakteurin.
Hallo.
Hallo. Dass es außerirdisches Leben gibt, das ist ja sehr wahrscheinlich. Da sind sich Wissenschaftler einig. Die Frage ist nur, wo. Und genau dazu gab es ja diese Woche eine Meldung von der NASA.
Ja, genau. Diese 7 neue Planeten, ne, entdeckt in einem benachbarten Sonnensystem. Diese Nachricht ist ja wie für unsere Sendung gemacht.
Absolut.
Wir haben uns sehr gefreut, dass es zeitlich so gepasst hat. Und vor allem, weil alle 7 Planeten als ziemlich erdähnlich beschrieben werden. Ne? Also auf 3 von denen könnte es sogar Ozeane geben. Und vor ein paar Tagen habe ich sogar gelesen, dass eine der Studienautoren gesagt hat, dass diese neu entdeckten Planeten die beste Wahl sind, also der beste Ort sind, um nach außerirdischem Leben zu suchen. Und das klingt ja erstmal vielversprechend. Ne? Mhm. Dieser Fund wird ja so als Katzensprung beschrieben, als wären diese 7 Planeten gleich um die Ecke.
Rüber.
Mhm. Genau. Und man muss sich aber wirklich vor Augen führen, dass sie 40 Lichtjahre von uns entfernt sind. Also mal kurz überlegen, der Mars ist nicht mal eine Lichtsekunde von uns entfernt und die Reise dahin würde circa 250 Tage dauern. Das heißt, selbst wenn es auf einem dieser Planeten Leben gäbe, ist das sehr unwahrscheinlich, dass wir dahin kommen.
So, und dann geht bei mir sofort dieser Impuls los, noch könnte das unerreichbar sein für uns. Und vielleicht gibt es ja irgendwo da draußen schon irgendwelche Außerirdischen, die weiter sind, die Fähigkeiten haben, vielleicht uns hier zu besuchen auf der Erde.
Ganz genau, und damit bist du natürlich nicht allein. Und genau deshalb haben wir heute 3 Geschichten. In der ersten ergründen wir den Mythos der fliegenden Untertasse in diese 100. Wir schauen auf Roswell. Dieser Ort ist mit unzähligen Verschwörungstheorien verbunden. Und sie alle haben mit Aliens zu tun.
Außerdem schauen wir auf eine sehr tragische Geschichte. 39 Tote in einem Massenselbstmord, das ist das Ende der Heaven's Gate-Sekte. Und wir gehen an den Anfang dieser Geschichte und hören, wie der Glaube an Aliens für 39 Menschen zum Tod führen konnte.
Und dann beschäftigen wir uns mit Erich von Däniken. Der Mann ist überzeugt, vor vielen, vielen Jahren waren schon einmal Aliens auf der Erde. In seinen Büchern versucht er, diese Geschichte zu beweisen. Und wir machen einen Ausflug in diese Welt des Erich von Däniken.
So sieht sie aus, die 100 heute. Schön, dass ihr dabei seid.
D-Radio Wissen.
I want to believe. Das steht auf dem berühmten Poster, das in Agent Mulders Büro an der Wand hängt. In Akte X, der Serie, in der es ständig um mögliche Aliens auf der Erde geht. Und tatsächlich, es gibt viele Menschen, die wollen glauben, dass es außerirdisches Leben gibt. Der Gedanke fasziniert uns ja auch, ne? Selbst Menschen, die nicht ausgesprochene Trekkies sind, Akte X-Schauer oder Science-Fiction-Fans, haben bestimmt mal irgendwann irgendeinen Film wie Aliens gesehen. Independence Day, Man in Black, E.T. Da gibt es hunderte Filme. Aliens gehören einfach dazu. In unsere Filme genauso wie in unser Denken. Und das schon länger.
Two little men in a flying saucer flew down to earth one day. Looked to left and right of it, couldn't stand the sight of it and said, let's fly away.
Die wunderbare Ella Fitzgerald besingt hier 2 Männer in einer fliegenden Untertasse, ein Lied von 1951. Und damit sind wir ganz nah dran am Ursprung des Alien-Mythos. Wer nämlich sich mit Aliens beschäftigt, der wird früher oder später auf das Jahr 1947 und den Namen Roswell stoßen. Vera Pache hat für uns zum Thema recherchiert. Was ist Roswell, Vera?
Roswell ist eine Kleinstadt in den USA, in New Mexico. Vermutlich so eine typische Kleinstadt mit einer 4-spurigen Hauptstraße, an der du Burgerläden findest und auch ein mexikanisches Restaurant. Und es ist ziemlich warm dort. Eher so eine trockene, karge Landschaft mit Kakteen und Gräsern, die sich im Wind biegen. Roswell hat ungefähr 45.000 Einwohner und diese Stadt hat ein UFO-Museum. Und warum das so ist, da müssen wir ins Jahr 1947 reisen.
Dafür müssen wir jetzt eigentlich so einen knarzigen Mikrofoneffekt reindrehen. 40er Jahre, ne?
So. Ja, 40er Jahre, knarziges Mikrofon, das wäre super. Also genauer gesagt 1947 ist es. Der 26. Juni. Es ist ein wunderschöner Sommertag, blauer Himmel. Und der Geschäftsmann Kenneth Arnold ist mit seinem Privatflugzeug unterwegs. Aber nicht in Roswell, sondern der ist im Staat Washington, also im Nordwesten der USA unterwegs. Etwa 2000 Kilometer von Roswell entfernt. Ja, und er fliegt dort mit seiner kleinen einmotorigen Maschine in der Nähe vom Gipfel des Mount Rainier.
Mount Rainier, ne, habe ich mir angeschaut. Das ist der höchste Berg Washingtons, fast 4400 Meter hoch. Es gibt da unglaublich viel Wald und ab und zu so einen wunderschönen blauen See. Was macht der Mann? Was macht Kenneth Arnold da draußen mit seinem Flieger?
Arnold ist auf Geschäftsreise. Es ist nachmittags, kurz vor drei, und plötzlich blendet ihn was. Er schaut, dann blitzt es noch einmal und dann sieht er 9 fliegende Objekte zwischen den Bergspitzen, die in so einer V-Formation fliegen. Ziemlich schnell. Er selber fliegt mit seiner Maschine ungefähr so irgendwas um die 200 Kilometer pro Stunde und schätzt, dass diese anderen Flugobjekte ungefähr 10-mal so schnell sind wie er.
Wir erinnern uns 1947, da sind so schnelle Flugobjekte nicht so häufig gesehen am Himmel. Was sind das für Objekte, die er da gesehen haben will?
Tja, da haben wir ungeklärtes Rätsel Nummer 1. Bis heute wissen wir nicht, was Kenneth Arnold da gesehen hat. Er selber kann es nicht genau einordnen, aber er glaubt, er hat was Sensationelles gesehen. Und als er dann später mit seinem Flugzeug landet, wendet er sich an die Presse. Und er gibt der Zeitung East Oregonian ein Interview. Und in dem Artikel, der veröffentlicht wird, beschreibt er diese Objekte als flat like a pie pan and somewhat bat-shaped. Also flach, rund, ein bisschen an Fledermäuse erinnernd. Außerdem seien sie silberglänzend gewesen, so dass die Sonne darin wie in einem Spiegel reflektiert wurde. Und er beschreibt diese Objekte als untertassenähnlich und ihre Bewegungen like a fish flipping in the sun, also eher so hüpfend.
Untertassenähnlich, das ist ja genau dieses Klischeebild, was ich eben aus Hunderten von Filmen kenne.
Genau, und dieses Bild, was du da hast, das wird hier geschaffen, die fliegende Untertasse. Obwohl Kenneth Arnold diesen Begriff anscheinend selber gar nicht benutzt hat. Also in dem Zeitungsartikel benutzt er zwar das Wort Untertassen ähnlich, um diese fliegenden Objekte zu beschreiben, aber er selber redet noch nicht von fliegenden Untertassen. Das machen dann später andere Zeitungen. Da wird viel drüber berichtet, überall in den USA. Und ja, damit entsteht dann eben dieser neue Begriff für Dinge, die man vorher vielleicht als nicht definierbares Ding am Himmel beschrieben hätte. Das zieht dann noch nach sich, dass innerhalb des nächsten Monats Menschen aus 40 US-Staaten berichten, sie hätten fliegende Untertassen gesehen.
Okay, das ist die spannende Geschichte von Kenneth Arnold und den blitzenden Dingen am Himmel. Aber du hast ja schon gesagt, es ist im Nordwesten der USA passiert. Es ist im Staat Washington passiert, tausende Kilometer entfernt von Roswell in New Mexico, ganz unten im Süden, wo wir ja eigentlich hin wollten.
Da kommen wir jetzt hin. Aber vorher halten wir noch fest, Ende Juni, Anfang Juli 1947 reden in den USA viele Menschen von fliegenden Untertassen. Und dann passiert Folgendes. Dort titelt am 8. Juli die Zeitung Roswell Daily Record RAF captures flying saucer on ranch in Roswell Region. Also RAF steht für Roswell Army Airfield. Das ist eine Militärbasis. Und der Pressesprecher dieser Militärbasis gibt eine Pressemeldung raus, dass sie eine fliegende Untertasse zu fassen gekriegt hätten. So schreibt es auf jeden Fall die Lokalzeitung.
Bevor wir jetzt auf die fliegende Untertasse schauen, was ist das für eine Militärbasis da in Roswell?
Also die war nicht ganz unbedeutend. Das war für diese Region ein sehr großer Arbeitgeber. Und von hier aus sind 2 Jahre vorher die Flugzeuge gestartet, die die Atombomben über Hiroshima und Nagasaki abgeworfen hatten. Das ordnet dann eben auch so ein bisschen ein, in welcher Zeit wir uns hier befinden, nämlich am Anfang des Kalten Krieges. Ich habe darüber mit Michael Tschetsche gesprochen. Der ist Professor für Soziologie an der Uni Freiburg und ist einer der wenigen, der sich wissenschaftlich mit diesem ganzen UFO-Phänomen beschäftigt.
Der Hintergrund, muss man einfach sagen, der damaligen Zeit ist der Kalte Krieg. Denn der Kalte Krieg, kann man sagen, hat mit dem Abwurf der Atombomben über Hiroshima und Nagasaki begonnen. Das war ja nicht gegen Japan. Japan war besiegt, sondern es war eindeutig ein symbolischer Akt in Richtung Sowjetunion zu sagen, wir haben die Atombombe. Damit startet der Kalte Krieg.
Und jetzt erscheint eben dieser Zeitungsartikel, der davon berichtet, dass diese Militärbasis in den Besitz einer fliegenden Untertasse gekommen sei. Es wird berichtet, dass ein Rancher das Ding in der Nähe von Roswell gefunden hat und dass das Militär es aber inzwischen eingesammelt und zu einer anderen Basis gebracht hätte. Es gibt keine Details zu diesem Objekt. Und in dem Artikel wird auch noch ein Ehepaar aus Roswell erwähnt, das einige Abende vorher auf seiner Veranda saß und soll dort ein seltsames, glühendes Objekt am Himmel gesehen haben, das so ausgesehen hat wie zwei aufeinanderliegende Untertassen.
Da haben wir sie wieder. Also wir sind in einer Zeit in den USA, wo viele Menschen über fliegende Untertassen reden, wo sie tatsächlich irgendwie in den Köpfen der Menschen drin sind, aber keiner kriegt sie so richtig zu fassen. Und genau darin kommt dann diese Meldung, das Militär hat eine abgestürzte Untertasse eingesammelt. Das ging bestimmt total ab, diese Meldung, oder?
Ja, total. Und das ist natürlich nicht nur der Roswell Daily Record, also diese Lokalzeitung, die sich dafür interessiert. Klar, weil das ist ja zum ersten Mal, dass jemand wirklich so eine fliegende Untertasse zu fassen bekommt. Und zwar nicht irgendwer, sondern das Militär.
Also Sie müssen mal sehen, die Situation nach dem Zweiten Weltkrieg, die USA hatten gerade einen Krieg gewonnen, waren die dominierende militärische Macht und es gab sicherlich auch über die Ereignisse des Krieges hinweg ein sehr großes Vertrauen der Bevölkerung in die Armeeführung, auch in einzelne Soldaten, in die einzelnen Dienststellen. Und da ist es sicherlich so gewesen, wenn ein Farmer gesagt hat, da ist was Ungewöhnliches abgestürzt, ist es nicht so interessant, wie wenn Offiziere des Militärs das erklären. Also damals hatten sicherlich Regierungsstellen oder hat das Militär in dem Falle großen Vertrauensvorschuss.
Das sagt Michael Tschetsche. Also wenn damals das Militär oder die Regierung was verkünden, dann wird das auch für bare Münze genommen.
Das ist mittlerweile ganz schön anders. Halten wir aber mal fest, es gibt da laut Militär ein abgestürztes Objekt bei Roswell und es gibt diesen Zeitungsartikel, der eine große Aufmerksamkeit bekommt. Wie geht's weiter?
Ja, jetzt pass auf. Am nächsten Tag, am 9. Juli 1947, berichtet die Zeitung wieder. Und diesmal titelt die Zeitung General Ramey empties Roswell Saucer. Also ein General namens Ramey sagt, die Geschichte von dieser Roswell-Untertasse stimmt doch nicht. Die Aufregung sei nicht gerechtfertigt und Untersuchungen des abgestürzten Objekts hätten ergeben, dass das einfach nur ein Wetterballon gewesen sei. Ein Wetterballon, mit dem Winde in großen Höhen gemessen werden.
Klingt ein bisschen enttäuschend, ne? Jetzt ist es auf einmal nur noch ein Wetterballon nach dieser spektakulären Nachricht, dass eine fliegende Untertasse gefunden wurde. Und damit soll es vorbei sein, oder was?
Naja, das ist auf jeden Fall die zweite Erklärung vom Militär. Die große Schlagzeile auf der Titelseite und etwas weiter unten ist dann eben auch noch ein zweiter Artikel zu dem Thema. Und da ist dann die ganze Geschichte nochmal ausführlich erzählt und zwar aus der Perspektive von dem Rancher, der diese vermeintlichen UFO-Teile gefunden hatte.
Was ist das für ein Typ?
Ja, der heißt McBrazel, ist 48 Jahre alt und seine Version geht so. Also er ist ein paar Wochen zuvor unterwegs mit seinem Sohn auf der Ranch, wo er arbeitet, so 5 Kilometer entfernt vom Haus. Und dort treffen die beiden auf eine Stelle, relativ groß, wo so Trümmerteile verteilt sind. Holz, Alufolie, graue Gummiteile, Reste von Klebeband und dickes Papier. Und er hat es an dem Tag aber eilig und läuft weiter. Und dann eine Woche später gehen er, seine Frau, seine Tochter und sein Sohn dann nochmal zu dieser Stelle und sammeln ein paar von diesen Wrackteilen auf. Und Anfang Juli dann hört er zum ersten Mal von den fliegenden Untertassen und denkt sich, habe ich da vielleicht so eine abgestürzte Untertasse gefunden?
Wahnsinn.
Wer weiß. Wieder einen Tag später fährt er dann in die Stadt, um Wolle zu verkaufen. Und da trifft er dann auch auf den Sheriff und flüstert dem so ganz vertraulich zu, dass er vielleicht so eine abgestürzte Untertasse gefunden hat.
Das ist tatsächlich irgendwie der Plot aus einem Film. Ne? Man kann sich das total gut vorstellen.
Und der Sheriff, der tut, was er tun muss, der ruft dann bei der Militärbasis an und zusammen mit 2 Militärs fahren die dann alle zusammen auf diese Ranch und sie versuchen sich einen Reim aus diesen Trümmerteilen zu machen. Die versuchen die auch wieder zusammenzusetzen, gelingt aber nicht. Und dann fahren die Militärs wieder weg, nehmen das ganze Zeug mit und das nächste Mal, als der Rancher Brazel dann von dieser ganzen Sache hört, Ja, da steht die Geschichte auf der Titelseite der Zeitung.
Du hast die Trümmerteile jetzt mehrmals erwähnt, irgendwie Alu und Gummi und Holz und so. Kann man denn irgendwie sagen, wird das auch beschrieben, wie die ausgesehen haben soll, diese fliegende Untertasse?
In dem Zeitungsartikel sagt der Rancher, dass er nicht gesehen hat, wann und wie das Zeug vom Himmel gekommen ist oder wie es vorher aussah. Er beschreibt einfach nur die Reste, die sie eingesammelt haben. Und er sagt aber auch, dass es eher so kleinere Bündel sind. Also die konnte man sich unter den Arm klemmen. Und in dem Artikel wird auch beschrieben, dass Brazel nichts gefunden oder gesehen habe, was irgendwie auf einen Motor oder einen Propeller hindeute und auch keine Kabel oder Draht.
Passt ja zu der Titelmeldung auf der Zeitschrift an diesem Tag, Wetterballon.
Ja, aber der Rancher sagt auch, er habe in der Vergangenheit schon zweimal Wetterballons auf der Ranch gefunden. Und das hier, da sei er sich ganz sicher, das sei kein Wetterballon gewesen.
So. Und ich glaube, an der Stelle müssen wir jetzt nochmal festhalten. Ja? 1947, fliegende Untertassen, ein Riesenthema in den USA. In der Kleinstadt Roswell stürzt irgendwie was vom Himmel. Das Militär, ja, das Militär selber macht eine Pressemitteilung. Das seien die Reste einer fliegenden Untertasse. Dann berichten Zeitungen drüber. Und einen Tag später wird diese Meldung wiederum vom Militär zurückgenommen. Und es heißt Wetterballon. Und jetzt gibt es Menschen, die in der Zeitung, dieser Rancher zum Beispiel, diese Version anzweifeln.
Ja, du wirst es nicht glauben, aber erstmal beruhigt sich der Medienrummel um Roswell dann tatsächlich wieder. Also es gibt in der Zeit danach wirklich an vielen Orten Sichtungen von fliegenden Untertassen, also nicht nur in den USA, weltweit. Aber die Berichterstattung über dieses abgestürzte Flugobjekt in Roswell, die ist erstmal vorbei.
Das kann man sich kaum vorstellen. Aber sie ging dann irgendwann weiter.
Ja, und zwar gehen wir jetzt weiter ins Jahr 1978, also gut 30 Jahre später. Und wir müssen vielleicht an dieser Stelle kurz sagen, dass in den 30 Jahren viel über fliegende Untertassen, auch über UFOs, Außerirdische diskutiert wurde. Das ist wirklich ein Thema in den 50er, 60er, 70er Jahren.
Also die fliegenden Untertassen generell ein Thema, aber warum wird dann nach 30 Jahren Roswell wieder ein Thema, wo das vorher gar keine Rolle mehr gespielt hat?
Ja, da tritt jetzt der Physiker Stanton Friedman auf die Bildfläche. Der ist jemand, der glaubt an die Existenz von Außerirdischen. Und dieser Physiker Friedman, der beginnt 1978 zu den Ereignissen in Roswell neu zu recherchieren. Also zum Beispiel spricht er mit Jesse Marcel. Das war der damalige Presseoffizier des Militärs, der in Roswell vermeldet hatte, man habe eine fliegende Untertasse gefunden. Und der lebt 1978 noch, ist aber schon lange pensioniert. Und Friedman interviewt dann noch mehr Zeitzeugen. Und auf der Basis seiner Recherchen veröffentlichen dann zwei Autoren 1980 das Buch The Roswell Incident. Das ist ein echter Knaller, weil dieses Buch erzählt die Geschichte jetzt so. 1947 sei in Roswell ein außerirdisches Raumschiff abgestürzt und das Militär habe dieses Raumschiff mitsamt den Leichen von Aliens weggeschafft. Und die Regierung würde das bis heute verheimlichen.
Bam, ne? Dann ist Roswell wieder da und das auch noch mit Alienleichen. Das zieht natürlich, nehme ich an.
Ja, das wird eine Riesengeschichte. Es bleibt auch nicht bei diesem einen Buch, sondern ein paar Jahre später kommt dann das nächste, das ähnliche Thesen vertritt und es gibt noch ein paar mehr Bücher. Also die Geschichte wird so groß, dass die US-Regierung 1994 selber eine Untersuchung in Auftrag gibt. Und in dieser Untersuchung heißt es dann, es war kein UFO, es war auch kein Wetterballon, wie 1947 behauptet. Es war ein Ballon aus dem hochgeheimen Projekt Mogul.
Und diese Mogul-Ballons sollten dazu dienen, zu messen, ob es vielleicht in der Sowjetunion Atombombenexplosionen gegeben hat. Dazu muss man sagen, 1947 war klar, die USA haben eine Atombombe. Ob die Sowjetunion eine hatte, war unklar. Man wusste nur auf Seiten der USA, dass in der Sowjetunion dran gearbeitet wurde und dass die Sowjetunion eine ganze Reihe von Physiker hatten, die auch in der Lage gewesen wären, sowas zu bauen. Das heißt, man suchte nach Messinstrumenten, um sicher sagen zu können, in der Sowjetunion wurde eine Atombombe gezündet oder nicht so. Und diese Mogul-Ballone waren sozusagen eine Art Messsonde, die dazu benutzt werden sollten, waren extrem geheim.
Das sagt nochmal Michael Tschetsche, der Soziologieprofessor.
Für mich wäre, klingt das jetzt erstmal total logisch, was die Regierung da 1994 in der Untersuchung rausgefunden hat. Das waren hochgeheime Spionageballons, die da geflogen sind. Klingt für mich auch logisch, dass man das dann im Jahr 1947 nicht zugeben konnte, dass da nicht drüber berichtet werden konnte. Gleichzeitig frage ich mich, was das eigentlich macht, wenn da eine Regierung immer wieder neue Nachrichten rausgibt, die sich dann auch noch gegenseitig widersprechen.
Ja, das ist mit Sicherheit das ganz große Problem in dieser Geschichte. Oder ja, sagen wir mal so, es führt dazu, dass bis heute sehr verschiedene Versionen über das Ereignis in Roswell kursieren, von der, wie ich finde, keine so richtig schlüssig klingt. Nehmen wir jetzt mal die offizielle Version, also so, wie es in den Zeitungen steht. Da stellt sich die Frage, jetzt, wenn es ein Ballon aus dem geheimen Mogul-Projekt war, etwas, das auf jeden Fall geheim bleiben sollte, warum kommen die dann auf die Idee, als erstes die Meldung rauszuhauen, fliegende Untertasse abgestürzt? Ist doch klar, dass die ganze Welt dahin schaut.
Ja, da fragt man sich echt, was da schiefgelaufen ist. Ne? Irgendwie ein nicht so ganz kluger Pressesprecher, vielleicht eine Kommunikationspanne, naiv gewesen oder so, ne? Weil die Untertassen in den Köpfen waren, hat er gesagt, ne, war eine Untertasse.
Wir können anfangen zu spekulieren, aber der Pressesprecher lebt inzwischen natürlich auch nicht mehr und wir wissen es einfach nicht. Der Soziologieprofessor Michael Schätsche sagt aber auch, dass es natürlich ein Problem ist, wenn das Militär 1947 die Meldung raushaut, fliegende Untertasse abgestürzt, und einen Tag später wird diese Meldung dann wieder zurückgenommen.
Weil die Glaubwürdigkeit einfach dahin ist, ne? Also wer einmal lügt, dem traut man auch zu, dass er ein zweites Mal lügt.
Genau. Und so ist dann eben auch die zweite Version dieser Geschichte entstanden. Und zwar in dem Sinne, wie es auch in den Büchern in den 70er, 80er Jahren beschrieben wird. Also da ist ein Raumschiff mit Außerirdischen abgestürzt. Also geht man davon aus, dass diese erste Meldung, 1947, fliegende Untertasse abgestürzt, dass die stimmt.
Ganz naiv gemacht von den lokalen sozusagen Militärs vor Ort, die sich da gar nichts bei gedacht haben. Und dann ist sozusagen wirklich die Bombe geplatzt medial und im ganzen Land wurde darüber berichtet. Naja, nicht im ganzen Land, aber in vielen Zeitungen und Zeitschriften.
Also in dieser Version von der Roswell-Geschichte geht man davon aus, dass der Medienrummel nicht gewollt war. Und dass man damit aber auch nicht gerechnet hat. Und dann hat man eben eine andere Geschichte erfunden, also die mit dem Wetterballon, um für Ruhe zu sorgen. Und dann kommt 1994 noch wieder eine neue Erklärung, die alles andere widerlegen soll. Ja, und das ist so der Punkt, wo sich die Anhänger von dieser UFO-außerirdischen Version irgendwie bestätigt fühlen. Und die sagen, ja, wir glauben staatlichen Stellen überhaupt kein Wort mehr.
Also das sind die Versionen, ne? Einmal tatsächlich Untertasse gefunden, dann Wetterballon und dann Mogulballon. Gibt es denn noch mehr Versionen über diese Geschichte?
Ja, auf jeden Fall. Also diese ganze Geschichte lässt einfach sehr viel Raum für Spekulationen. Wahrscheinlich gibt es genauso viele Versionen wie Menschen, die sich mit dem Thema beschäftigen. Ich habe mit Michael Schätsche noch über eine weitere gesprochen. Und in dieser Version werden die Ereignisse in Roswell sehr eng mit der damaligen Zeit, also dem Kalten Krieg, gesehen. Michael Schätsche sagt, es könnte auch ein Teil einer großen Desinformationskampagne gewesen sein. Also, wenn man so will, als absichtlich gestreute Fake News.
Ja, warum sollte die amerikanische Regierung sowas machen?
Ja, vielleicht um noch von was ganz anderem, supergeheim abzulenken. Man
noch,
weiß es nicht.
Noch geheimer als Außerirdische.
Noch geheimer als Außerirdische oder irgendwas anderes.
Wir wissen es nicht und wir werden es wahrscheinlich auch nie erfahren, was da wirklich war.
Nee, ziemlich sicher nicht. Ich meine, das Ganze liegt jetzt 70 Jahre zurück. Die meisten Leute, die daran beteiligt waren, sind tot. Also wie soll man das noch rausbekommen? Was wir aber sagen können, diese Ereignisse 1947, die haben wirklich so ein kleines Untertassenfieber in den USA, ja, aber auch in Westeuropa und anderen Teilen der Welt ausgelöst. Danach gab es wirklich viele Leute, die irgendwelche Dinge sehen und das Interesse an unbekannten Flugobjekten wird in dieser Zeit einfach sehr, sehr groß. Auch von staatlicher Seite. Also zum Beispiel beginnt die US Air Force damit, alle möglichen Augenzeugenberichte zu sammeln und diesen Beobachtungen auch nachzugehen. Und sie sprechen dann aber nicht mehr von fliegenden Untertassen, sondern ab 1950 gibt es dann eine neue Kategorie. Hm? Was meinst du?
Ja, was die ganze Zeit irgendwie fehlt, sind die UFOs, ne?
Ja, richtig, die UFOs, also Unidentified Flying Object. Ja, das war zu Beginn einfach ganz neutral gemeint, sagt Michael Schätsche.
Da ist irgendein Objekt am Himmel, wo wir nicht wissen, was es ist. Also es ist kein Flugzeug von uns. Oder es ist auch kein erkennbares feindliches Flugzeug, sondern es ist irgendwas anderes. Und der Hintergrund ist tatsächlich die Unkenntnis darüber, wie weit die Flugzeugentwicklungen damals in der Sowjetunion waren und über was für ungewöhnliche Flugzeuge die Sowjetunion verfügen könnte. Und deswegen war es eben sehr, sehr wichtig, eine Kategorie zu haben, um auch Objekte identifizieren zu können, die nicht wie normale sowjetische Flugzeuge aussehen.
Also, wenn wir heute gleich an kleine grüne Männchen denken, dann hat es nichts damit zu tun, wie UFO ursprünglich mal gemeint war, nämlich ganz neutral, ohne Verbindung zu Außerirdischen.
Auf jeden Fall wissen wir jetzt, wenn wir Filme sehen, in denen Außerirdische mit einem Raumschiff angeflogen kommen, dass so eine Untertassenform hat, so eine ovale Form, dann ist dieses Bild ein Bild, das im Jahr 1947 entstanden ist.
Ja.
In einem Jahr, in dem es zwei Ereignisse gab, die wir bis heute nicht klären konnten und können und das auch nie werden können. Was ich mich noch frage ist, was hat die ganze Geschichte mit dem kleinen Städtchen Roswell in New Mexico gemacht?
Roswell profitiert natürlich von diesem ungelösten Rätsel. Seit 1990 gibt es ja eben dieses UFO-Museum. Und vor ein paar Monaten haben sie dort den 3.550.000. Besucher begrüßt. Also es gibt auch jedes Jahr ein UFO-Festival, das dann Menschen aus der ganzen Welt anzieht. Ich würde sagen, für Roswell läuft die Geschichte ganz gut.
Weißt du was, Vera? Ich glaube, das ist die Erklärung für alles. Ja? Die logische Erklärung. Die ganze Geschichte mit der Fake-Pressemeldung ist nur Werbung für eine kleine Stadt in New Mexico, die mal ein bisschen berühmt werden wollte. Vera Pache über die Ereignisse in Roswell. Vielen Dank.
D-Radio Wissen 100.
Glaubst du oder glaubst du nicht? Das ist eine Frage, die in Religionen wichtig ist oder in Verschwörungstheorien. Denn die Existenz von Gott, die kann man nicht beweisen, genauso wenig wie die Existenz von, keine Ahnung, was weiß ich, außerirdischen Echsenwesen, die unter uns leben. Kein Wunder also, dass ab und an Religion und Alien-Glauben verschwimmen. Bei den Scientologen zum Beispiel und ihrem Xenomythos oder bei der Heaven's Gate-Sekte. Der Gründer Marshall Applewhite glaubte an Alien-Seelen, die auf der Erde weilen. In ihm zum Beispiel und seinen Anhängern. Yep. Das ist eine ganz schön krude Idee, aber diese Idee ist gut belegt. Es gibt Bücher von der Sekte, Plakate und es gibt Videos von den einzelnen Mitgliedern. Das wurde alles sehr, sehr gründlich untersucht, unter anderem von Kriminologen. Denn die Geschichte dieser Sekte ist eine Tragödie. Pascal Fischer hat versucht, diese Tragödie zu verstehen.
Rancho Santa Fe, ein ruhiger Vorort von San Diego. Millionenschwere Villen im Hacienda-Stil, weiß mit roten Ziegeln. Jetzt, nach Ostern 1997, blühen und duften die Zitronenbäume hier. Es passt gar nicht, was ein Anrufer dem Sheriff erzählt hat. Wie der Anrufer vorher gehen Polizisten schließlich durch eine offengelassene Terrassentür. Verwesungsgestank. Innen, auf dem Boden, auf drei weißen Matratzen, finden sie Leichen. In schwarzen Gewändern, mit schwarzen Nike-Schuhen. Die Arme ausgebreitet, die Oberkörper abgedeckt mit lila Tüchern. Darunter umhüllen Plastiktüten die Köpfe luftdicht. In den Zimmern daneben Betten mit noch mehr Leichen. 39 insgesamt. Dem ersten Anschein nach Selbstmord. Wahrscheinlich Gift plus Erstickungstod. Reporterpulks belagern schnell das Gelände. Nachbarn erzählen fassungslos von einer Gemeinschaft. Heaven's Gate. Alien-Fans. Verrückt, aber harmlos, dachten die Anwohner. Nach und nach rekonstruiert die Polizei die jahrzehntelange Geschichte. Mehrfach wäre die Sekte fast zerfallen. Aber immer mehr fatale Zutaten kamen über die Jahre ins ideologische Gebräu. Und am Ende musste das einen tödlichen Trank ergeben. Im wörtlichen Sinne. Es beginnt 1970. Da liefert sich der Gründer Marshall Applewhite selbst in die Psychiatrie in Houston ein. 39-jährig. Ein schlanker Mann mit feinen Gesichtszügen. Gerade hat er seinen Job als Musiklehrer an einem katholischen College vor Ort verloren. Seine Frau und seine Kinder hat er längst verlassen. Denn er ist krank. Er ist homosexuell. Ja, damals gilt das tatsächlich noch als psychische Krankheit. Und Marshall selbst sieht das auch so. Hier liegt der Beginn eines Sektengründers, der seinen sündhaften Körper am liebsten abstreifen würde. Er erläutert das alles in den zahlreichen Schulungsvideos, die die Polizei am Ende in der Villa finden wird.
It does not jive with us. It has desires and impulses that
Der Körper hat fremde Schwingungen. Wir müssen das kontrollieren, damit er uns nicht stört. Wenn etwas deine Selbstkontrolle bedroht, warum solltest du es nicht loswerden?
Bald entlassen aus der Psychiatrie hätte Marshall auch anders enden können. auf Psychopharmaka oder sexuell befreit in San Francisco. Aber Marshall hat sich mit seiner Krankenschwester angefreundet, Bonnie. Sie lesen esoterische Bücher zusammen, sie diskutieren nächtelang. Es ist die sinnerfüllte platonische Beziehung, die er sich immer gewünscht hat. Bonnie verlässt für ihn sogar ihre 4 Kinder und das Paar zieht aufs Land. Für Marshall eine Neugeburt, denn die beiden haben Visionen und hören Stimmen. Marshall ist ein göttlicher Botschafter und in Bonnie erscheint Gott.
I care to glorify my father who gave me life. It's hard for me to speak of that.
Sie gleiten zu zweit in den Wahn ab. Und wieder, da hätten sie bleiben können, zu zweit in ihrer Wahnwelt. Stattdessen reisen sie durch Texas, Kalifornien, Mississippi, Colorado und sie predigen mal auf dem Unicampus, mal im Bioladen. Bald folgen ihnen 200 Jünger allen Alters, Männer, Frauen, viele Labile, die mit Sex, Alkohol und Drogen hadern. Denn Marshall und Bonnie greifen ein Trendthema auf, und zwar ungewöhnlich.
You are seeing an unidentified flying object. Some of these extraterrestrial civilizations are visiting the Earth.
UFOs. Die beiden nennen sich jetzt Doe und Tee. Sie seien Alien-Seelen, hier gelandet und verpflanzt in Menschenkörper.
We came from distant space. A spacecraft brought us in. Remember, it's
Marshall und Bonnie müssen als Doe und Tee auf einige einen überwältigenden Eindruck gemacht haben. Noch Jahrzehnte später schwärmen einige der langjährigsten Sektenmitglieder von der Zeit ihres Erwachens in ihren Abschiedsvideos. Da wird man sie dann im Garten sitzen sehen, beseelt lächelnd und kahl geschoren, untertitelt mit ihren Sektennamen. Sorody, ein hibbeliger Mann mit dicker Brille, oder Destody, ein bedächtiger Afroamerikaner im Hemd.
I've been in here since Valentine's Day 21 years ago.
I was overwhelmed. I found and I've been with them ever since.
Die Antwort auf alle Fragen. Denn Marshall, der Sohn eines protestantischen Priesters, deutet das gesamte Christentum um. Die Engel der Bibel, eigentlich Aliens. Doe, also Marshall, die Wiedergeburt des außerirdischen Botschafters Jesus. Der göttliche Himmel, natürlich der Weltraum. Doe und Tee, die zwei Zeugen aus der Offenbarung des Johannes, erklärt Marshall in seinen Vorträgen.
Und sie hörten eine große Stimme vom Himmel zu ihnen sagen, steiget herauf. Und sie stiegen auf in den Himmel, in einer Wolke.
Die Wolke, ein UFO. Mitte der 70er wird es die Auserwählten ins All transportieren. Landen soll es in Grand Junction, Colorado. Das erzählt Doe sogar in Talkshows. Grand Junction, Colorado. Plattes Grasland in einem Tal sanfter Hügel, mitten in den USA. Doe beschreibt seinen Jüngern, wie die Aliens aussehen. Androgyne Wesen, die keine Fortpflanzung mehr brauchen, mit glatten Köpfen und gütigen Augen.
They don't need fangs.
Es sind verfeinerte Wesen. Sie brauchen keine Fangzähne oder Haare. Es gibt unter ihnen weder Männer noch Frauen. Ihre Kinder, wir, kommen ja aus dem menschlichen Reiche, wo unsere Seelen in Menschenkörpern gezüchtet werden und dann zu ihren Machern zurückkehren wollen.
In Grand Junction also warten die Jünger, Tag für Tag. Doch es landet kein UFO. Eine ziemliche Pleite, öffentlich. Die Fernsehkanäle machen sich lustig. Mehr als die Hälfte der Jünger verlässt die Sekte enttäuscht. Und sie schrumpft schnell von fast 200 auf 80 Mitglieder. Aussteiger bekennen später, das karge, strenge Leben der Heaven's Gate-Sekte ist vielen eh zu hart. Die Sekte steht auf der Kippe. Eigentlich ein Beweis dafür, dass Doe bis jetzt keine totale Gehirnwäsche hinbekommt.
Ich habe nie jemanden überredet, in die nächste Stufe einzutreten. Ich habe sogar versucht, es ihnen auszureden. Wir wollen niemanden unter uns haben, der nicht wirklich hier sein will.
who does not desperately want to be here with all of their being.
Aber es beginnt ein fataler Aussiebeprozess. Die Skeptiker gehen, die Hörigen bleiben. Das mit dem UFO muss Doe zutiefst verunsichert haben. Und langsam dämmert auch ihm die Wahrheit. Die Stimmen in seinem Kopf sagen ihm, es gehe ja gar nicht zu den Sternen, sondern in eine höhere Dimension. Doe predigt also, das UFO hätte nicht kommen können, weil die Alienseelen, also Doe und seine Anhänger, ja noch nicht reif seien, um aufzusteigen, zu ihrem Züchter in der höheren Ebene, dem Chief.
Wenn er einen Garten geschaffen hat und die Seelen haben einen gewissen Grad an Bewusstsein erreicht, nährt er die Seelen mit Intelligenz. Sind die Seelen den Aliens gefällig und würdig, können sie aufsteigen und ihnen näher kommen. Ganz oben gibt es den Chief of Chiefs. Aber das können Menschen nicht verstehen. Hoffnungslos. Als wolle ein Hund die menschliche Zivilisation verstehen.
Hopeless of a reasonable task to understand as it is for a dog to understand the structure of organization at the human level.
Nicht möglichst viele Mitglieder, sondern die sowieso schon Auserwählten sollten auf der Erde gefunden werden. Also egal, dass so viele weg sind. Das Weltbild geschlossen, unwiderlegbar im Himmel. Unten auf der Erde sorgt Doe jetzt für Ordnung. Er schottet die Mitglieder ab in größeren Häusern und er veranstaltet Schulungen, genannt The Classroom.
Kannst du den Anweisungen folgen, ohne deine eigene Interpretation dazu zu geben?
Stellst du ständig Fragen, obwohl die Antwort klar ist?
Jeder Schüler wird wünschen, nichts zu besitzen.
Finanziell überlebt die Sekte in den späten 80ern und frühen 90ern durch Gelegenheitsjobs und weil ein Mitglied eine Erbschaft macht und alles in die Sekte einbringt.
Okay, we have Janori and Livori with us today.
Oft zeigen die Videos zwei Sektenmitglieder im Bild. Kein Zufall. Doe teilt jedem einen Partner zu, der diesen überwacht. Karge Speisevorschriften, Sexverbot, dunkle Gewänder. Insgesamt 8 Männer werden sich sogar kastrieren lassen. Der Körper ist nämlich nur ein Container, ein Vehikel für die Alienseelen. Verboten? Gerede von konkurrierenden Sekten im bunten spirituellen Kosmos von Kalifornien. Denn noch immer verlässt hin und wieder einer die Gemeinschaft.
Das spirituelle Gerede ist eine Vergewaltigung der Wahrheit. Künstliche Informationen, die uns von der Wahrheit wegführen. Natürlich ist es schwierig, die Verbindung zu Religionen oder zum Ehepartner fallen zu lassen. Es kostet Anstrengung.
Those attachments to offspring or to spouse. It takes a lot of effort.
Die Sekte zieht umher, das Kap, die letzten Erinnerungen zu Familie und Freunden. Erinnerungen, das seien Illusionen des menschlichen Containerkörpers, so lautet die Botschaft. Sie vernebelten nur die Gedanken der eigentlichen Alienseelen. Selbst Doe redet unpersönlich von sich und sagt Sachen wie, dieser Behälter war früher verheiratet. Fast 10 Jahre gehen vorbei. 10 Jahre. Verfestigen die Weltsicht. Marshall, der Bote Doe. Bonnie, sein nächsthöherer Chef T. Doch dann kommt ein Schock. Bonnie hat Leberkrebs. 1985 stirbt sie. T, der Gott der Bibel, inkarniert in Bonnie Trusdale. Doe zur Seite gestellt, um die Jünger mit Alienseelen einzusammeln. Gott tot? Die Fantastereien zerlegen sich. Nicht.
And then it was the right time for my older member to return.
Nun war es der richtige Zeitpunkt für T, in die ältere Zivilisation zurückzukehren. Wir sind alle abhängig von unserem Schäfer. Auch ich bin ein Lamm für ihn. Entschuldigung für die Gefühle meines Vehikels.
Ja, einige Jünger haben die Sekte verlassen, aber einige sind auch wiedergekommen, wie De Modi.
De Modi zum Beispiel war weg. Wir mussten ihn retten und zurückgewinnen. Interessant, wie viele draußen waren und dann begriffen, wer sie wirklich waren und was ihnen das hier bedeutete.
Der Kontakt der Mitglieder zur Realität ist zwar weg, aber es hätte natürlich Jahre so weitergehen können. Die Sekte zieht in die Villa nach Rancho Santa Fe. Sieht nach außen aus wie ein kleines Tech-Unternehmen voller Science-Fiction-Fans, programmiert Websites für Autogeschäfte, Musikverlage und den Polo-Club vor Ort, um die teure Miete zahlen zu können. Ein eigener Kosmos im Ruhemodus. Bis die Zeichen kommen. Mehrere.
Well, the clock is ticking towards the new millennium.
We are this close to just going crazy, going to hell. It's gonna
explode. Das Jahr 2000, das Millennium, beunruhigt viele Sekten in Kalifornien. Auch Doe, schon 1996.
We feel urgently to warn you of what we are about to say.
Er nimmt seine bekanntesten Videos auf. Da starrt er kahl rasiert mit aufgerissenen Augen in die Kamera. Wie unter Drogen. Die Aliens würden die Erde bald komplett umpflügen und recyceln. Die Evakuierung sei dringend nötig.
This planet is about to be recycled. Started over. It would be last chance to evacuate planet Earth before it is recycled.
Und dann noch der Komet Hale-Bopp.
It really is a giant.
The Hale-Bopp comet.
Have you seen it?
Erst jüngst entdeckt, wird er 1997 gut sichtbar an der Sonne vorbeiziehen, um Ostern. Und Doe weiß, im Schweif vom Komet Hale-Bopp fliegt das UFO-Shuttle. Er kauft ein Teleskop und gibt es Tage später wieder zurück, denn es funktioniert nicht. Doe kann nämlich das UFO damit gar nicht sehen. Der Mann im Shop reißt sogar noch Witze deshalb. Tja, nach all seinen Vorträgen und Artikeln wundert Doe die Ignoranz nicht mehr. Er zieht auf der Website der Sekte Bilanz, müde, entschlossen.
Die Menschen lachen uns entweder aus oder reagieren feindselig. Für uns ist diese Reaktion ein Signal, nach Hause zurückzukehren.
Und Doe's Zeit läuft ab.
Now I'm in a vehicle that is already falling apart on me.
Sein Vehikel, sein Körper fällt auseinander. Auch er hat Krebs.
This is March 19, 1997.
Vor Ostern 1997 posiert Doe vor der Kamera.
And let me say that our mission at this time is about to come to a close in the next few days.
Ab jetzt ist alles durchgeplant. Gefasst erläutert Doe die Mission für die ignorante Nachwelt. Nicht aufzufahren in die höhere Dimension mit dem UFO, in dieser primitiven Barbarei zu verharren, das sei Selbstmord.
So to us it would be suicide to not leave. This is not life to us. This is like living in a civilization that is barbaric, that is primitive in comparison to the level above human.
Und dann schwenkt der Kameramann und zeigt das Publikum auf den weißen Plastikstühlen, die 38 Jünger.
Jim Modi, would you want to stand up and so that we can take a look at your uniform?
Alle in schwarzen Gewändern mit aufgenähtem dreieckigen Logo.
See, it says Heaven's Gate Away Team. We've been away and now we're going back.
Jeden Einzelnen stellt Doe vor, alle blicken selig. Später drehen sie individuelle Abschiedsbotschaften. Meist zu zweit sitzen sie da und erzählen, oft strahlend und kahlgeschoren.
I'm the happiest person in the world.
Happiest day of my life.
This is my parent's statement. It's very simple.
What we're about to do is certainly nothing to think negatively about.
glückliche Grüße an die Eltern. Versicherungen, es sei nichts Negatives, seinen Körper bald zurückzulassen.
Okay, well, thank you both very much.
Sie gehen noch einmal in der Nachbarschaft teuer essen. Chefsalat, Truthahn-Eintopf und Blaubeerkäsekuchen. Sie kehren zurück und gehen ans Werk. 3 Tage lang, in 3 Schichten. Schlucken Apfelmus mit Wodka und dem Betäubungsmittel Phenobarbital. Stellen gepackte Reisetaschen neben die Betten. Mit ihren Ausweisen. Sie ziehen sich Plastiktüten über den Kopf. Auch Doe. Übrig bleiben am Ende 2 Anhänger. Sie putzen das Haus und legen lila Tücher auf die Toten. Am Ende legen auch sie sich hin zur letzten Reise.
I'm very proud of these students and they're excited about leaving.
Doe hat geglaubt, was die Stimmen in seinem Kopf geflüstert haben und konnte andere überzeugen. Hätte er weiter gelebt, hätten sich all die Zeichen als harmlos herausgestellt. Kein Millenniumsweltuntergang, keine UFO-Überraschung im Komet Hale-Bopp. Die Sekte hätte vielleicht ihr skurriles Weltbild gepflegt, aber weiter gelebt.
So we are about to regain life.
Vielleicht wollte Doe nicht noch einmal widerlegt werden? Vielleicht war der todkranke Mann lebensmüde?
We can't wait any longer.
Nein, auch da haben ihn seine wahnhaften Stimmen belogen. Der Gerichtsmediziner stellt am Ende fest, Krebs hatte Doe niemals.
Wenn Alien-Glaube tödlich wird. Pascal Fischer über die Heaven's Gate-Sekte. Die 100 hier in D-Radio Wissen. Es geht um Außerirdische heute Abend. Niloufar Elhami ist noch immer hier bei mir im Studio. Nilo, und wir haben ja gerade schon gehört, was passieren kann, wenn offensichtlicher Wahnsinn auf so eine Idee von fliegenden Untertassen stößt.
Ja, zum Beispiel an Massenselbstmord, ne? Wie bei der Heaven's Gate-Sekte.
Und auch wenn dieses Beispiel dieser Sekte ein extremes Beispiel ist, was man ja sagen muss, bei diesem Thema ist es irgendwie so ein sehr schmaler Grat zwischen Verschwörungstheorie und tatsächlich Wissenschaft. Ne? Denn wir haben ja schon gesagt, in einer Sache sind sich Verschwörungstheoretiker und Wissenschaftler einig, es gibt Leben da irgendwo draußen, vielleicht sogar Intelligentes.
Ja, absolut. Dafür gibt es sogar eine wissenschaftliche Formel. Das ist die Drake-Gleichung. Und das ist ein statistischer Versuch der Astronomen, eine Antwort darauf zu geben, wie wahrscheinlich es ist, dass es außerhalb der Erde Leben gibt. Also extraterrestrisches Leben sozusagen. Und nach den neuesten Erkenntnissen der Wissenschaft ist es enorm unwahrscheinlich, dass nur auf der Erde intelligentes Leben entstanden ist. Die Wissenschaftler rechnen das so, wie Menschen entwickeln seit ungefähr 10.000 Jahren Techniken und Technologien. So. Und wenn man dann beachtet, dass das Universum mehr als 13 Milliarden Jahre alt ist, dann sagen die Wissenschaftler, können wir getrost davon ausgehen, dass es schon vor uns technologisch intelligente Zivilisationen gegeben hat und dass es sie auch nach uns geben wird. Und gleichzeitig gehen die Forscher aber davon aus, dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass wir diese Zivilisation zu unseren eigenen Lebzeiten hier auf der Erde finden können.
Aber trotzdem gibt es dann auch Wissenschaftler, die das wissen, aber immer wieder Kontaktversuche starten. Ne? Also
ja,
nicht nur die aktive Suche nach außerirdischem Leben, wie zum Beispiel die Suche nach Planeten, wo das möglich wäre, im Projekt SETI oder so, sondern es gibt auch das Umgekehrte. Also, dass man versucht, Kontakt herzustellen, indem man gefunden wird, und zwar mit Botschaften. Da gibt es so ein Projekt METI zum Beispiel, da versenden die Wissenschaftler Radiowellen und machen das so in einer mathematischen Sprache. Ne? Also, das ist irgendwie so eine mathematische Formel und dahinter halt steckt die Hoffnung, dass irgendwer das irgendwo da draußen vielleicht empfangen kann. Ne?
Und hört und denkt, boah, sind die schlau, diese Menschen da, oder?
Genau, weil wer das verstehen kann, der weiß dann auch, was Sache ist und kann uns vielleicht auch finden. Dann hat die Technologie auch zu uns zu kommen oder so. Ne? Und dann gibt es ja auch noch diese Raumkapseln, diese Sonden, Voyager 1 und 2, seit den 70ern unterwegs, zum Beobachten irgendwie der Galaxie. Die sind auch gleichzeitig sowas wie eine Flaschenpost.
Gibt es ja so Informationen über uns da drauf, ne?
Genau, die haben ja so Platten drauf, die dann mögliche Finder abspielen können. Da sind auch Informationen drauf, wo man uns, wo man die Menschheit finden kann, wo die Erde liegt.
Ich kann mich erinnern, da gab es doch so eine Diskussion auch darüber, was man für Informationen über die Menschheit preisgeben sollte. Also was sozusagen beispielhaft wären für uns auf der Erde. Das fand ich irgendwie
merkwürdig. Ist dann irgendwie immer so die Frage, ist man Star Trek-Fan, wo alle friedlich zusammenleben? Oder ist man eher so, weiß ich nicht, Independence Day-Freund?
Geht davon aus, dass alle kriegen wollen.
Genau, weil das ist ja auch wirklich eine Frage, ne? Ja, das stimmt.
Man davon ausgeht, dass alle Kriege führen wollen oder so.
Genau. Weil das ist ja tatsächlich die Frage, ne? Wer ist das da draußen, wer uns empfängt? Wenn das irgendwie eine kriegerische Alienrasse ist, dann könnte das ja auch gefährlich für uns werden. Und da gibt's ja tatsächlich auch Leute, die sagen, nee, macht mal lieber die Fenster zu und die Sonnenblenden davor und lass uns lieber hier auf unserer Erde verkriechen.
Schickt mal nicht so viele Informationen raus.
Ne? Wir wissen ja nicht, wer da kommen könnte. Wobei dann andere wieder sagen, ist auch Quatsch, weil wir die ganze Zeit senden. Also da geht man davon aus, dass diese Radiowellen und das alles, was wir hier so senden, in einem Radius von 100 Lichtjahren um die Erde rum sozusagen noch zu empfangen
ist. Das ist ja riesig. Das heißt, wenn die da draußen sind, dann haben wir schon längst gehört oder gefunden.
Genau. Und da gehen ja tatsächlich Menschen von aus, dass schon längst Aliens auf der Erde waren. Aber bevor wir gesendet haben, gleich lernen wir Erich von Däniken kennen, der genau das glaubt. Aliens waren da vor tausenden von Jahren und haben Spuren hinterlassen auf dieser Erde. Wir anderen, wir sind nur zu doof, diese Spuren zu sehen.
D-Radio Wissen 100.
Intelligentes, außerirdisches Leben, das gibt es. Irgendwo da draußen. Davon sind viele überzeugt. Dann gibt es aber auch diejenigen, die glauben, die Außerirdischen waren schon längst da. Hier, bei uns auf der Erde, vor langer Zeit. Das sind die Anhänger der Präastronautik-These. Der wohl bekannteste Vertreter dieser These ist Erich von Däniken. 1968 hat er das Buch Erinnerungen an die Zukunft geschrieben. Ein Bestseller, viele weitere folgten, verlegt alle im Verschwörungstheoretiker-Bedarfsverlag Kopp. Und damit könnte man jetzt einfach sagen, na gut, lassen wir den Däniken halt Däniken sein. Aber da hält Däniken nichts von.
Hört doch bitte zu. Legt eure Scheuklappen-App, lasst die andere Seite, in dem Fall diejenigen, die einen Besuch befürworten, auch mal zu Wort kommen.
Okay, machen wir jetzt. Denn es ist ja spannend zu wissen, was hält einen Menschen so lange bei so einer These, was treibt ihn an? Unser Autor Stefan Beuting hat Erich von Däniken vor etwas mehr als 2 Jahren besucht. Und er hatte Gelegenheit, mehr über die Thesen zu erfahren und dann aber auch zu erfahren, wie das funktionieren kann, an Astronautengötter zu glauben.
Interlaken, Schweiz.
Hallo.
Im Grunde bin ich für Erich von Däniken ja auch so etwas wie ein Außerirdischer. Eintritt in den Däniken-Kosmos. Eine ganz eigene Welt, in der viele Fragen bereits beantwortet sind und Rätsel gelöst.
Warte, ich muss langsam aufstehen, ich habe im Moment gerade einen Knieschaden. Oh, das löst sich wieder.
Was, wenn Däniken zuerst wissen will, wie fest mein Glauben ist? Wie stark ich selbst mit Außerirdischen rechne? Mein Glück? Er tut's nicht.
Eistee, Zero, Fanta Zero und sonst nichts.
Ah, danke. Ein Wasser. Und am Ende ist es auch gar nicht so wichtig, wie überzeugt ich bin. Denn Däniken ist dermaßen überzeugt, das reicht locker für uns beide.
Im Jahr 2014 bin ich 100% überzeugt, wir sind mal von Außerirdischen besucht worden.
Däniken ist vieles. Aber in jedem Fall eine Person der Zeitgeschichte. Wer die späten 60er miterlebt hat, was von der New Age-Bewegung mitbekommen hat, der kennt ihn sicher. Wer die Serie Stargate oder den Ridley Scott-Film Prometheus kennt, der ist eigentlich schon mit einem Fuß in der Däniken-Vorstellungswelt. Hier geht es immer um den Einfluss von Außerirdischen auf unser Leben. Und keine Frage, ob es sie wirklich gibt oder nicht. Auf Däniken haben sie riesigen Einfluss. Däniken führt mich in einen Raum, der voll ist mit großen Archivschubladen. Zieht eine nach der anderen auf und zwischendurch checkt er aufmerksam meinen Gesichtsausdruck.
Das sind 200.000 Bilder. Die sind alle elektronisch registriert heute.
In den Schubladen? Tausende Detailaufnahmen und Luftbilder von einer Wüstenebene in Peru.
Wenn wir über Nazca reden, ich habe Archäologen hier. Die haben keine Ahnung von Nazca. Sie schreiben drüber. Ich habe 5000 Bilder. Was? Das kann doch nicht die Nazca sein. Das ist alles in Nazca.
Nazca. Das ist so etwas wie Erich von Dänikens Homebase. Nazca hat seine Begeisterung geweckt. Dahin ist er immer wieder zurückgekehrt. Als in den 1920er Jahren zum ersten Mal Menschen über das Gebiet fliegen, sehen sie riesige Formen und Linien, sogenannte Geoglyphen, also Strukturen auf dem Boden, die vor allem aus der Luft erkennbar werden. Ein 110 Meter großer Affe ist dabei, ein paar Hände, ein Papagei, ein Kolibri und ein Männchen, genannt der Astronaut. Auch dabei eine riesige trapezförmig abgekratzte Fläche. All das gigantisch. Das Alter der Geoglyphen wird auf 200 bis 600 Jahre vor Christus geschätzt. Seit ihrer Entdeckung rätseln Forscher über den Sinn der Linien. Warum sollten sich indigene Völker mit riesigen Bildern abmühen, die am besten von oben anzusehen sind? Ethnologen und Anthropologen würden jetzt nach dem Naheliegenden suchen. Däniken aber mag das weit Entfernte. Vielleicht sind die Figuren und Formen ja für Außerirdische. In seinem Buch Erinnerungen an die Zukunft schreibt er: Uns vermittelt die 60 Kilometer lange Ebene von Nazca aus der Luft betrachtet eindeutig die Idee eines Flugplatzes. Das ist die trapezförmig abgeschabte Fläche. Und in seinem Buch Zurück zu den Sternen heißt es: In der Nähe des heutigen Städtchens Nazca landeten fremde Intelligenzen und errichteten einen improvisierten Flugplatz. Däniken ist sicher, hier stimmt was nicht. Und wenn etwas nicht stimmt, dann könnte es ja mit Außerirdischen zu tun haben. Als er damals von Wissenschaftlern hört, die dort Bodenuntersuchungen machen wollen, nimmt er Kontakt auf. Er habe ein paar Fragen und würde die Forscher gerne bitten, für ihn nach ein paar bestimmten Dingen zu suchen.
Ich hatte gefragt, gibt es irgendwas auf dieser Ebene von Nazca, was nicht dahin gehört? Ein Mineral, was weiß ich, ein Erz? Die fand er an zwei Stellen auch da vorne Ansammlungen von Arsen. Das Zeug ist hochgiftig, in absoluten Konzentrationen. Da Gott sei Dank klettert da niemand drauf, der wäre tot. Kürzlich haben sie wieder neue Linien festgestellt in Nazca. Wunderbar, ich habe einen Artikel darüber geschrieben, gebe ich ihn gleich mit.
Für Däniken sind die Linien von Nazca ohne außerirdischen Anteil nicht zu erklären. Die trapezförmige Abschürfung auf dem Boden, was soll das sonst sein? Andere, die immer wieder Unstimmigkeiten in seinen Thesen suchen oder sorgfältiger bei den Indizien bleiben, für ihn alles Erbsenzähler oder Teil einer großen Verschwörung.
Im Fernsehsendungen sehen Sie nie solche Bilder, nie.
Aber warum kriege ich die denn in Fernsehsendungen nicht zu sehen?
Weil Leute wie Sie, die intelligent sind, plötzlich sagen, aha, da stimmt doch etwas nicht. Kommt der Aha, das sind fünf sogenannte, was bist das, hintereinander. Vorne Abstufungen, die schaffst du nicht durch Wegkratzen des Materials an der Oberfläche. Das ist alles so ein Blödsinn, sage ich dir.
Um Däniken zu verstehen und um jetzt wenigstens die Chance darauf zu haben, zum Believer zu werden, zu jemandem, der an die Präastronautik glaubt, muss das ein wenig wirken. Peru, die Anden, eine Landebahn für UFOs. Natürlich reicht das alles nicht als Beweis. Also holt Däniken einfach die nächste Geschichte hervor. Einfach zum nächsten Mysterium wechseln. Einen Kontinent weiter, und zwar ins zentralafrikanische Mali, zum Stamm der Dogon. Ich würde es ja hier kurz selbst erklären, aber wenn Erich von Däniken es macht, wird daraus eine echte Erzählung.
Diese Dogon in der heutigen Republik Mali sind ethnologisch sehr gründlich erforscht. Die ersten Ethnologen stellten schon zu Beginn der 50er Jahre fest, dass diese Dogon in Mali alle 50 Jahre ein Riesenfest feiern. Das Fest dauert über einen Monat lang. Und dann haben die Ethnologen natürlich gestutzt und gesagt, Moment mal, alle 50 Jahre? Das ist ja ein unmöglicher Rhythmus. Es wird ja nicht jeder von euch im Stamm 50-jährig. Da kann es ja passieren, dass einer lebt und nie zu diesem riesigen Fest kommt. Und dann haben die Stammesältesten den Ethnologen Felszeichnungen gezeigt. Unter anderem so eine Art Ellipse, sieht aus wie ein länglich gezogener Kartoffel, mit verschiedenen Zeichen drin, ich muss es jetzt konzentriert machen. Unten rechts war ein dicker Stern mit Strahlen eingezeichnet. Und die Stammesältesten sagten den Ethnologen, dieser Stern da unten in der Ellipse entspreche jenem dort oben am Firmament. Und sie zeigten auf unseren Sirius, ist der hellste Stern am Nordhimmel. Und die Ellipse um diesen Sirius herum sei die Umlaufbahn eines unsichtbaren Sterns. Der unsichtbare Stern sei so klein, dass kein Mensch der Erde ihn sehen könne. Er sei so schwer, dass alle Männer der Erde eine Tasse Material nicht hochheben könnten und so weiter, noch viele Kleinigkeiten. Und diese Umlaufbahn des unsichtbaren Sterns sei der Grund für ihr Fest alle 50 Jahre, weil der Unsichtbare alle 50 Jahre mal um den Sirius rumläuft.
Jetzt hackt natürlich die Ethnologen ein und sagen, Moment mal, wenn der Stern unsichtbar ist, woher wollt ihr ihn wissen? Gibt's ja gar nicht, den könnt ihr ja gar nicht sehen. Ja, wir können ihn nicht sehen, niemand kann ihn sehen. Aber ein Gott, der vor vielen, vielen Generationen unsere Vorfahren besuchte, der hieß Nomo, hat das unseren Vorfahren erklärt und hat uns aufgetragen, wir sollen alle 50 Jahre das Fest feiern, damit es nicht vergessen geht. Die moderne Astronomie, die kennt den hellen Sirius und weiß, dass um diesen Sirius herum ein sogenannter weißer Zwerg läuft. Der weiße Zwerg, den sieht man nicht, sie brauchen ein 5-Meter-Teleskop, um das Ding auch nur zu ahnen. Und weiße Zwerge sind Neutronensterne, also extrem schwer, massereich. Alle diese Angaben können die Schwarzen nicht herausgefunden haben. Da helfen mir keine Drogen und keine Naturreligionen und gar nichts dabei. Und irgendeiner will es ihnen gesagt haben. Und der eine hieß Nomo, sei von den Sternen gekommen.
Nazca, die Dogon. Für Erich von Däniken gibt's keinen Zweifel. Die Außerirdischen waren hier. Die Spuren sind ja überall. Und bei aller extraterrestrischen Genialität, sie haben sie schlecht verwischt. Die Linien von Nazca und das Geheimwissen der Dogon, die Grabplatte von Palenque, auf der ein Astronaut abgebildet sein soll, und selbst die Berichte des Propheten Hesekiel. Nach Meinung der Präastronautik-Befürworter alles Indizien für die eine Tatsache. Sie waren hier. Und wenn Däniken darüber spricht und du die Augen schließt, dann fühlt es sich an, als wärst du gerade mittendrin, statt nur dabei.
Vor vielen Jahrtausenden, zu einem Zeitpunkt, dass unsere Vorfahren noch Steinzeitleute waren, da landete tatsächlich mal so ein außerirdisches Zubringer-Raumschiff. Im Orbit muss irgendein Mutterraumschiff geschwebt sein. Und da stiegen Wissenschaftler aus diesem Ding, die sich vermutlich so benommen haben, wie heute sich Ethnologen benehmen würden. Sie haben ein paar Stämme studiert. Aber unsere Vorfahren waren Steinzeitleute, die begriffen nichts. Und sie glaubten irrtümlicherweise, diese Außerirdischen seien Götter. Wir alle wissen, es gibt keine Götter. Das ist alles Unsinn. Aber in der Mythologie, in der Legende, in den alten Religionen werden diese Götter beschrieben. Nehmen wir mal an, es wäre so. Für eine Minute zu meinen Gunsten.
Ja, Moment, das waren ja bis hierhin schon 10 Minuten.
Ich persönlich glaube nicht an Außerirdische. Ich weiß, dass es sie gibt.
Okay, mal angenommen, das ist so. Dann brauchen wir jetzt aber ein paar Tipps für diejenigen, die noch Probleme haben mit der These von den Astronautengöttern. Tipps für alle die, denen das jetzt gedanklich Zerrungen verursacht. Für alle die haben wir jetzt ein paar Tipps, damit der Glaube auch richtig sitzt. Damit das funktioniert. Präastronautik-Aufwärmübungen. Das Däniken-Programm. Starten wir mit der ersten und vielleicht wichtigsten Übung. Zurückweisen von anderen, weniger fantastischen und dafür wissenschaftlicheren Theorien und Thesen. 2009 hat der peruanische Archäologe Johnny Islas in Nazca geforscht. Er hat mit Hilfe einer Computersimulation eine schlüssige These erstellt. Die Nazca-Linien haben als Prozessionswege für Großveranstaltungen gedient. 2 Jahre vorher war der Archäologe Markus Reindl dort. Er hat Bohrkerne gezogen und diese nach Pollen untersucht. Mit Hilfe der Pollen schließt er auf eine Klimaveränderung für die Zeit ihrer Entstehung. Nazca liegt in einer Übergangszone zwischen fruchtbarem und trockenem Bereich. Beide Hypothesen passen ganz gut zusammen. Prozessionswege eines kultischen Ortes, der dazu diente, für Fruchtbarkeit und Regen zu bitten. Indem die Menschen schwarze Steine an die Seite legten, wurden die darunterliegenden hellen Bodenschichten sichtbar. Das ist nachvollziehbar, aber für viele nicht ganz so aufregend wie das, was Däniken glaubt. Wer Forschungsergebnisse wie diese nicht sauber ignoriert, der hat hinterher ein Problem mit dem Astronautenglauben. Däniken schaltet in so einem Fall einfach auf stur.
Ich bin Erich von Däniken, ich bin wie ich bin. Die einen kennen mich und die anderen können mich.
Einer von denen, die Erich von Däniken kennen und auch können, ist Markus Pössl.
Ich habe gleich von Anfang an den Rekordknopf gedrückt. Es sieht von der Lautstärkregelung alles gut aus.
Pössl ist Astronom und hat sich mit Däniken beschäftigt und mit dessen Vorgehensweise. Schließlich ging er der fantastischen Dogon-Geschichte nach, wollte mehr über deren mystisches Wissen und über unsichtbare Sterne wissen und zeigt uns indirekt die 2. wichtige Fähigkeit, um ein ordentlicher Däniken-Follower zu werden. Nämlich Unschärfetoleranz oder auch mal 10 Grade sein lassen.
Insofern, ich habe erstmal alles, was da stand, so aufgenommen, wie es war. Und habe erst eben bei den Büchern von Däniken und ähnlichen Autoren dann gedacht, nee.
Pössl recherchiert zu Dänikens Thesen und unter anderem zu den Dogon und schreibt ein Buch, Fantastische Wissenschaft. Er schaut sich genauer an, wie der Ethnologe Marcel Griol, auf den Däniken sich immer wieder stützt, damals vorgegangen ist. Er findet heraus, dass Griol und seine Kollegen in den 50ern die Dogons studiert haben und selbst Sternkarten im Gepäck hatten. Sternkarten, die die Dogon möglicherweise zu sehen bekommen haben. Je mehr der Ethnologe Griol also mitbringt, desto schwieriger lässt sich im Nachhinein sagen, wie viel war ursprüngliches Dogon-Wissen und was haben die Dogon alles durch die Ethnologen erfahren. Däniken glaubt Griol, aber vielleicht hat Griol unsauber gearbeitet.
Das geht hin bis zu so konkreten Fehlern, wie das dann immer, dass dann viel daraus gemacht wurde, dass die Dogon eben ein Fest feiern, dessen Rhythmus alle 50 Jahre der Umlaufzeit dieses Sirius B, den die Astronomen ja kennen, entspricht. Und wenn man genauer nachguckt, dann sieht man, dass das in Wirklichkeit 60 Jahre waren.
Aber wenn die Zahlen nicht übereinstimmen, ist es dann nicht viel wahrscheinlicher, dass die Hypothese widerlegt ist? Däniken sieht das als Präastronautiker natürlich anders. Schwächelt die Hypothese, dann gilt: flexibel bleiben, umschwenken und nachlegen.
Denn die Dogon, es geht nicht nur um Sirius B. Die Dogon kennen noch zwei andere Sterne im Sirius-System. In der Astronomie nennt man sie heute Sirius C und CD. Wussten die Dogon alle schon. Selbst wenn es Sirius B-Sache sich irgendwie verlaufen würde.
Einmal treffen sich die beiden nach einer Talkshow und kommen ins Gespräch.
Wer ist das?
Markus Pössl.
Kenn ich den überhaupt?
Wäre schön. Immerhin hat Pössl über Dänikens Dogon-Forschung publiziert.
Zu vielen Themen, die er anspricht, hatte ich halt viel recherchiert. Und immer wenn ich dann einen Einwand hatte und gesagt hatte, nee, aber das kann so nicht stimmen, dann ist er überhaupt nicht darauf eingegangen, sondern war gleich beim nächsten Thema und hat einen riesigen Fundus an Themen, hat immer wieder neue angeschnitten und war überhaupt nicht festzunageln. Also das ist so meine persönliche Däniken-Erfahrung gewesen.
Markus Pössl, das ist mal klar, kommt da nicht ran. An die nötige Präastronautik-Dehnbarkeit. Was ihm fehlt, ist diese Fähigkeit, auch bei großen Widersprüchen in der Sache millimetergenau auf Kurs zu bleiben. So wie Däniken eben.
Man kann es nicht ändern. Wie gesagt, als junger Mann ist man spontan, man ist rechthaberisch, man ist doch nicht selbstkritisch genug, selbstverständlich. Man glaubt auch jeden Mist sofort, macht entsprechend Fehler und die Fehler tauchen auch in den Büchern auf.
Fehler, das sind für ihn die Klopper, die wirklich nicht mehr gerade zu biegen sind. Sein wohl berühmtestes Beispiel dafür? Eine Metallsäule in einem Tempelhof in Delhi. Die Säule, glaubt Däniken damals, sei aus einem Material, von dem er sich sicher ist, das ist nicht von dieser Welt.
Und damals, ich war übrigens dort, die Säule rostet nicht. Das ist eine Religionsgemeinschaft, die Säule verehrt. Und da habe ich frisch drauf losspekuliert. Vermutlich haben Außerirdische diese Säule hingepflanzt, mit Absicht, dass sie nicht rostet, damit die Menschen der Zukunft sich anfangen, Gedanken zu machen.
Und zumindest bei Erich von Däniken hat das mit den Gedanken funktioniert. Und alle, deren Glaube an Astronautengötter noch nicht so gefestigt ist, bitte mal kurz die Ohren zu halten.
Inzwischen rostet das Miststück.
Was aber im Grunde nicht weiter schlimm ist. Wer wie Däniken Riesenvermutungen in Serie produziert, den kann ja so eine einzelne Metallsäule nicht umhauen. Wer hier aussteigt, dem fehlt dieser Astro-Enthusiasmus zusammen mit einem Faible für Supervermutungen, für die großen Hypothesenwürfe.
Seine Bücher sind faszinierend gewesen.
Harald Lesch, Astrophysiker und Naturphilosoph. Vom Typ her ungefähr so begeisterungsfähig wie Däniken.
Ich habe die als Jugendlicher gelesen. Wir haben Veranstaltungen gemacht, zum Beispiel in unserem Konfirmandensaal abends darüber, was könnte denn an den Thesen von Erich von Däniken dran sein. Der hat uns inspiriert.
Dass da einer wie Däniken kommt und einfach behauptet, dass das, was die Menschheit in Gänze glaubt, völliger Quatsch ist, das hat ihn elektrisiert. Das erwartbare Belegen. Kleine Hypothesen, mühsam falsifizieren. Das, was die anderen Forscher so tun, für Däniken ist das alles viel zu langweilig.
Nämlich sich zu erkundigen, welche Bearbeitungstechnologien in welcher Zeit gab es denn? Oder wenn es noch keine gab, gab es Hinweise auf solche Bearbeitungstechniken? Oder wenn es noch schlimmer wird, gab es Hinweise auf Hinweise? Also das ist ja der normale wissenschaftliche Akt, würde ja diese maximale Hypothese. Und das ist das, was ich ihm vorwerfe. Warum, Herr von Däniken, haben Sie immer mit der maximalen Hypothese gearbeitet? Die maximale Hypothese nämlich, dass wir es mit einer außerirdischen Ursache zu tun haben, die dann diese entsprechenden Wirkungen erzeugt hat.
Damals in den 1960er und 70er Jahren herrschte eine riesen Raumfahrt-Euphorie. Gute Zeiten für fantastische Thesen und Typen wie Däniken. Heute ist ja eigentlich wieder vieles möglich. Auf die komplexen Fragen unseres Zusammenlebens geben uns ja gerade Populisten die einfachen Antworten. Sie vernachlässigen Fakten und gehen schnell zur Maximalhypothese. Plus ein wenig Verschwörungstheorie. Hier kannst du eigentlich im Alltag super üben, was für den Präastronautik-Glauben nötig ist.
Außerirdische Dinge sind, also das ist wirklich die allerletzte Hypothese, die wir normalerweise in Anrechnung bringen. Aber von Däniken führt sie sofort aus. Und in diesem Sinne ist er jemand, der also auf einem ganz kurzen Dienstweg sozusagen durch die Hypothesenlandschaft reist und dann für sich eben nur diese eine Hypothese immer zulässt.
Vielleicht zum Schluss was zu Dänikens Ehrenrettung. Er hat einige Fehler gemacht, aber die auch eingestanden und ist fast immer höflich und sympathisch, auch wenn er ins Sperrfeuer gerät. Diese Gelassenheit, dieses rhetorische Talent und diese unerschütterliche Hartnäckigkeit, das sind vielleicht seine wichtigsten Eigenschaften. Und ehrlich gesagt, am Ende wäre ich gar nicht so erstaunt, wenn rauskäme, dass dieser Däniken gar nicht von dieser Welt ist.
Stefan Beuting hat uns mitgenommen in die Welt des Erich von Däniken. Und das, liebe Erdenmenschen, liebe außerirdischen Besucher, war's von der 100 für heute. Danke an Vera Pache, die uns von Roswell und der Entstehung der fliegenden Untertasse erzählt hat. Danke an Pascal Fischer, der uns von der Hale-Bopp-Sekte erzählt hat. Und an Stefan Beuting, der sich mit Erich von Däniken getroffen hat. Danke auch an Rahel Klein online und Norm Wollmacher in der Technik. Vielen Dank an Niloufar Elhami, Redakteurin dieser Ausgabe. Die nächste neue 100 dann in 2 Wochen, da geht es um Hypes. Wenn ihr da eine Geschichte zu habt, mal einen Hype mitgemacht habt und jetzt immer noch unter den Folgen leidet, was weiß ich, euer Tamagotchi will einfach nicht sterben, dann schreibt uns doch bitte diese Geschichte. mail@deradiowissen.de, auch wenn es nur eine ganz kleine Geschichte ist. Und mail@deradiowissen.de ist auch die richtige Adresse für euer Lob, eure Kritik, eure Anregungen zur Sendung. Schreibt uns, wir freuen uns drüber. Wenn euch gefällt, was ihr hier gehört habt, dann empfehlt uns doch bitte weiter. Twittert über uns, @100 ist das Hashtag, oder schreibt Rezensionen bei iTunes oder wo auch immer ihr den Podcast abonniert habt. Alle Infos zur Sendung findet ihr natürlich auch auf deradiowissen.de/100. Habt eine schöne Zeit. Ich bin Paulus Müller und das war 100.
Deradio Wissen 100.
Vor ein paar Monaten hat mir jemand ein YouTube-Video zugeschickt. Und zwar geht es in diesem Video um die sogenannten Roswell-Dias. Ja, ist eine Kiste mit alten Dias, anscheinend aus den 40er Jahren. Die hat eine Frau auf ihrem Dachboden gefunden. Sie hat ein Haus gekauft und auf dem Dachboden gab es wohl noch jede Menge Kisten mit alten Dias. Und da gab es eben so ein paar Dias, da hat man so eine Figur gesehen. So unscharf hat die schon so ein bisschen erinnert an das Bild, wie wir uns heute Aliens vorstellen. Das wurde dann ganz, ganz groß diskutiert und war eine große Geschichte in Roswell, vor allem auch im Netz. Und es wurde gefragt, ja, sind es möglicherweise die Aliens, die 1947 vom Militär verschleppt wurden? Sind das die Alien-Leichen? Ist es endlich der Beweis dafür, dass hier tatsächlich 1947 ein Raumschiff mit Außerirdischen gelandet ist? Ist es nicht. Es hat sich hinterher herausgestellt, dass diese Fotos eine Kindermumie in einem Museum zeigen. Für mich war das auch alles erstmal nicht so ganz interessant, weil ich mich die ganze Zeit gefragt habe, warum zum Teufel kommt jemand auf die Idee, Fotos, die er auf dem Dachboden findet, als Beweise für Aliens zu interpretieren. Und zweitens habe ich mich gefragt, und was ist denn eigentlich Roswell? Ja, und das war dann der Beginn zu meiner Recherche.
So we are about to regain life. I'm very proud of these students and they're excited about leaving.
In der Recherche ist mir aufgefallen, viele Glaubenssysteme verachten ja das Diesseits und den Körper. Im Islam extremistische Selbstmordattentäter, in Indien Witwenverbrenner. Das gibt es auch im Judentum und im Christentum, zum Beispiel zu Jesu Zeiten. Ja, skurrile Sekten, Fastende, Eremiten, Kinderlose. Und auch Jesu Jünger dachten ja, der Messias, der kommt bald wieder. War aber nicht. Auch kein Weltende, auch nicht nach Jahren, Jahrzehnten oder Jahrhunderten. Tja, und dann ist das Reich Gottes eben zu was ganz anderem mutiert, zu einem Himmel, der war dann fern und transzendent. Eine gigantische Verschiebetaktik eigentlich. Wie bei Doe und seinem UFO, das nicht gekommen ist. Ja, nur Doe hat diese Weltverleugnung eben richtig durchgezogen. Ultra konsequent.
Ich musste lange überlegen, was mich an Erich von Däniken so wirklich fasziniert. Erich von Däniken hat wahnsinnigen Mut. Der hat sein ganzes Leben einer irren Idee verschrieben. Nämlich zu beweisen, dass es Außerirdische gibt. Ehrlich gesagt, Herr von Däniken, da müssten Sie mir zustimmen, auch nach ganz vielen Jahrzehnten sind Sie damit noch nicht weit gekommen. Aber ich sag mal, mit dieser Power hätte man auch wahrscheinlich Wimbledon-Gewinner werden können oder Nobelpreisträger oder irgendetwas anderes Großartiges. Aber Sie sind einfach der größte Astronautenjäger aller Zeiten geworden. Chapeau.
Die Radio Wissen 100.
Jeden Sonntag um 16 Uhr.
Mehr auf deradiowissen.de.